Herzlich willkommen zum Podcast 19, die DUB-Chefvisite. DUB-Unternehmerverleger Jens de Boer und der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen Werner, reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
Herzlich willkommen zur Chefvisite. Unser Thema heute: Pandemie vor dem Höhepunkt. Wie schlagen sich unsere Politiker? Wie immer mit an Bord mein Kollege und Experte Professor Dr. Jochen Werner, Chef der Uniklinik in Essen. Moin, moin, lieber Jochen.
Moin, moin, lieber Jens, lieber Herr Alexander, liebe alle.
Mein Name ist Jens de Boer, ich leite den Medienverbund Chefvisite. Corona, schon seit 2 Jahren. Jetzt scheint die Pandemie dem Höhepunkt zuzustreben. Der Gipfel der Omikron-Welle wird Mitte Februar erwartet. Und danach könnte es vorbei sein. Vielleicht. Der Bundestag debattiert die Impfpflicht. Doch die käme für Februar viel zu spät. Und im Herbst, nach einer Corona-freien Sommer, wir wissen nicht, ob er kommt und ob unsere Impfstoffe überhaupt helfen. Das Momentum, der Schwung bei der Impfpflicht scheint die Politik verlassen zu haben. Wegen dieser Sinnlosigkeit, nicht aber der Alarmismus, stimmt dieser Eindruck. Welcher der Hauptdarsteller auf der großen Bühne spielt eine gute Rolle? Wer macht eine schlechte Figur? Das fragen wir heute jemanden, der Sie alle kennt, den Journalisten der Welt und Buchautor Robin Alexander. Herzlich willkommen, Herr Alexander. Wir freuen uns, dass Sie unser Gast heute sind.
Guten Tag.
Doch zunächst zu dir, lieber Jochen. Wie ist die aktuelle Lage bei euch in Essen? Ist die Omikron-Welle jetzt schon da?
Ja, also auf jeden Fall. Aber bevor ich darauf eingehe, noch mal kurz der Hinweis, dass wir uns erinnern, heute vor 2 Jahren hatten wir den ersten SARS-CoV-2-Fall in Deutschland. Wir haben heute dann 2 Jahre später die Inzidenzmarke von 1000 überschritten. Wir haben die Infektionsrate von über 200.000 überschritten. Und da sind natürlich noch viele, die gar nicht erfasst sind, was ja auch mit unserer ganzen Testung und Teststrategie zu tun hat. Zu uns zu Essen, das ist absolut angekommen. Der Personalausfall im Gesundheitswesen, der macht sich in der Stadt, aber natürlich auch in der Umgebung, im Ruhrgebiet, hier leben ja sehr viele Menschen, wirklich bemerkbar. Und das belastet natürlich auch das Gesundheitswesen, aber auch schon manche Krankenhäuser zum Teil erheblich. Ich möchte das so formulieren, dass ich sage, dass die Komplexität des Systems Krankenhaus wirklich ins Stocken gerät und dass wir mehr denn je Besonnenheit und Pragmatismus brauchen, um jetzt durch diese nächsten Wochen zu kommen. Und das ist in einem Bürokratiestaat teilweise wirklich schwierig. Ich will heute gerne 4 Themen kurz bringen, die uns besonders beschäftigen. Zum einen müssen wir einmal diejenigen infizieren, die so schwer an Covid erkrankt sind, dass sie ins Krankenhaus müssen. Also das bedeutet, wir haben eine andere Variante, es müssen viel weniger ins Krankenhaus. Und da muss man auch immer gut drüber nachdenken, weil wir wissen, dass wirklich schwere Verläufe seltener sind. Wenn dann diese Patienten zu uns kommen, sind wir gut vorbereitet. Wir haben Infektionsbereiche, das Personal ist exzellent geschult. Ich mache mir um diese Gruppe eigentlich wenig Sorgen. Ein viel größeres Problem in meinen Augen, das ist die Gruppe, die mit all den anderen Erkrankungen ins Krankenhaus kommt, die zufällig positiv getestet werden. Und da müssen wir natürlich sehen, wo bringen wir die unter? Weil wir vermeiden müssen, dass die Patienten, die bei uns im Krankenhaus liegen, sich jetzt anstecken. Und diese Gruppe ist gar nicht so klein, die ist bei uns schon über 25%. Es gibt Regionen in Deutschland, da liegt sie noch über 50%. Also die Werte, die immer mitgeteilt werden. Wir haben so und so viele Menschen im Krankenhaus liegen, muss uns immer quasi gleichzeitig zu dem Gedanken bringen. Viele von denen sind nicht krank wegen Covid, sondern wegen der anderen Erkrankung. Dann müssen wir natürlich, weil eben auch viele Krankenhäuser unter diesen ganzen Personalausfällen leiden, Patienten übernehmen bei uns, die zusätzlich reinkommen. Wir selbst haben unsere Personalprobleme. Und deswegen, glaube ich, wird jeder verstehen, dass wir mehr und mehr leider reguläre Operationen, Behandlungen absagen, verschieben müssen. Das ist das, was uns jetzt wirklich die nächsten Wochen umtreibt. Aber weiter, es ist kein Grund zur Panik. So, jetzt zu dir, lieber Jens. Ich freue mich auf das Gespräch mit Herrn Alexander. Bin sehr gespannt.
Ja, Herr Alexander, Ihre Prognose nach der ersten Debatte im Bundestag. Kommt die Impfpflicht überhaupt noch oder hat die Politik die Pläne bereits aufgegeben?
Erstmal möchte ich mich nochmal bedanken, dass ich hier mitmachen darf. Ist für mich etwas, hat was von nach Hause kommen, weil ich wurde nämlich in Ihrer Klinik geboren, im Universitätsklinikum Essen. Es ist schon ein paar Jahre her und ich glaube, meine Mutter konnte sich damals weder vorstellen, dass Krankenhäuser Podcast machen, noch dass wir eine Pandemie haben. Aber zu Ihrer Frage. Ich glaube immer noch, dass die Impfpflicht kommt, weil die Impfquote ist einfach zu niedrig. Auf jeden Fall, ich bin ja anders als Sie kein Mediziner, ich habe da überhaupt kein Fachwissen, aber ich bin ja erfahren, was politische Dinge angeht. Und eigentlich alle, die in Deutschland politische Verantwortung tragen, machen sich Riesensorgen wegen dem, was die immer Impflücke nennen. Ja, und der zweite Versuch von Olaf Scholz, die Impflücke zu schließen mit 30 Millionen zusätzlichen Impfungen bis Ende Januar, klappt gerade nicht. Der dritte Versuch ist schon am Laufen mit einer neuen Impfkampagne, über deren Design man sich lustig macht. Ich drücke den Leuten da trotzdem die Daumen. Aber erkennbar glaubt die Politik, dass sie da was machen muss. Und wenn so ein Prozess erstmal aufgesetzt ist einer Gesetzgebung, ist es natürlich, wäre ein totales Scheitern auch für viele Mächtige eine große Blamage. Deshalb glaube ich schon, dass wir das bekommen.
Halten Sie es denn auch für sinnvoll?
Ich persönlich ja. Das ist meine eigene Meinung. Auch in der Redaktion der Welt gibt es viele, die das anders sehen. Aber ich glaube, eine Pandemie kann nur von der ganzen Gesellschaft bekämpft werden und dann auch vom Staat. Und ich persönlich bin da konservativ. Ich halte das Impfen auch nicht für so einen dramatischen Eingriff. Also bin da auch geprägt. Wir hatten in Berlin vor einigen Jahren eine große Debatte, weil wir wieder Masern in den Kitas hatten, was ja schon lange weg war, weil einfach Leute ihre Kinder nicht mehr geimpft haben. Und seit der Bundestag vor 3 Jahren eine Masernimpfpflicht beschloss, ist das Problem weg. Und da bin ich konservativ. Ich finde, sowas muss ein Staat leisten.
Wie sehen Sie dann die Rolle der wichtigsten Protagonisten? Wie präsentierten Sie sich Ihrer Meinung nach? Beispielsweise unser Kanzler. Welche Schulnote würden Sie ihm geben für seine Rolle in der Pandemie zurzeit?
Na, eine Schulnote gebe ich nicht, dafür ist mir das zu komplex. Aber er hat ja erkannt, dass er eine Impfpflicht braucht, dass er diese durchsetzen will. Aber er hat dafür keine Mehrheit, weil seine Koalition das nicht hergibt. Um es genau zu sagen, er hat nicht die Mehrheit in der FDP-Fraktion. Und wenn wir so etwas früher hatten, dass Kanzler eine Mehrheit für etwas sehr Wichtiges nicht hatten, dann haben sie ihre Koalition auf Linie gezwungen. Denken Sie an Gerhard Schröder mit dem Kosovo und den Bosnien-Einsätzen oder denken Sie an Angela Merkel und die Euro-Rettung. Die haben immer gesagt, in zentralen Fragen der Politik muss die Kanzlermehrheit stehen. Und Olaf Scholz sagt, nö, die muss nicht stehen. Das machen wir über Gruppenanträge. Das findet sich irgendwie im Parlament. Und man kann nicht sagen, dass das führungsstark ist.
Machen wir mal weiter. Gesundheitsminister Karl Lauterbach.
Karl Lauterbach hat im Moment ein großes Problem. Die Bürger haben ihn ja kennengelernt als den inoffiziellen Spielführer des Team Vorsicht. Ja? Also er war medial sehr präsent und er ist auch in seiner Kommunikation, was er gesagt hat, immer in sich konsistent geblieben, dass er immer maximal gewarnt hat. Wenn man ihn jetzt hört, warnt er immer noch maximal. Also er sagt ja nicht, Gott sei Dank, Omikron macht nicht mehr schwere Verläufe, sondern er sagt, ja, aber im Herbst, da könnte eine neue Variante kommen, die die schlimmen Eigenschaften von Delta und Omikron kombiniert. Also er bleibt weiter sozusagen in dem Modus, maximal zu warnen. Inhaltlich bewerten kann ich das gar nicht. Ich kann aber auf die Inkonsistenz hinweisen, dass dieses Warnen nicht auch Politik wird. Und er muss ja jetzt Politik machen. Er ist ja jetzt der Gesundheitsminister, er ist ja kein Kommentator mehr. Und Karl Lauterbach hätte gerne einen Gesetzentwurf zur Impfpflicht vorgelegt als Regierungsentwurf. Und Olaf Scholz hat gesagt, das kannst du nicht machen. Und Karl Lauterbach hat jetzt durchgesetzt, dass diese Genesenenfrist von 6 auf 3 Monate verkürzt wird. Aber er hat es gar nicht geschafft, die Ministerpräsidenten zu überzeugen, sondern er hat sie ein bisschen ausgetrickst. Ja, und sowas kann man immer nur einmal machen, weil dann merken sich das die Leute. Und wenn man genau hinhört, was Lauterbach jetzt in Interviews sagt, sieht er auch gerade sehr skeptisch, dass die Schulen auf sind und wir in den Großstädten eigentlich eine kontrollierte Durchseuchung haben. Also ich wohne ja jetzt in Berlin. In Berlin ist Anfang der Woche die Präsenzpflicht aufgegeben worden, Knall auf Fall, weil nämlich viele Eltern ihre Kinder einfach nicht mehr geschickt haben. So, und das ist natürlich ein Problem, wenn Sie einen Gesundheitsminister haben, der eigentlich eine sehr strikte Politik vorschlägt, aber die in seiner eigenen Regierung nicht mehr durchsetzen kann.
Halten Sie es für möglich, dass er scheitert oder dass er schon gescheitert ist mit seiner neuen Rolle? Dass er seine Glaubwürdigkeit verliert?
So weit würde ich nicht gehen. Dafür ist er erst am Anfang. Und er hat auch einen großen Vorteil. Die Bevölkerung steht immer noch hinter ihm. Jetzt werden bestimmt viele Leute Leserbriefe und E-Mails schreiben. Das stimmt gar nicht, weil im Netz ist er ja fast ein Feindbild für manche Leute. Aber wenn Sie in die Demoskopie gucken, also wenn Sie die Leute breit fragen, auch die Leute, die nicht schreiben und posten, sind immer noch eine Menge Leute, finden das richtig, was Karl Lauterbach sagt und tut. Und das ist ein politisches Kapital, das er in Stellung bringen kann.
Machen wir weiter. RKI-Chef Lothar Wieler.
Das ist ja kein Politiker, das ist ja ein Beamter. Und in einem Fachbereich Gesundheitspolitik, der nicht zu meinen Kernexpertisen gehört. Ich kann allerdings beobachten, dass Lothar Wieler seine Rolle verändert hat. Ja, am Anfang hat er sehr darauf gesetzt, wir informieren, die Politik entscheidet. Das ist auch die klassische Rolle eines Behördenchefs, das ist richtig so. Und um die Jahreswende herum hat er diese Rolle verändert, indem er selber kommuniziert hat, er wäre frustriert, dass bestimmte Sachen nicht umgesetzt werden, die er immer vorgeschlagen hat. Also er ist ein bisschen aus dieser Rolle des Ratgebers in die Rolle des Meinungsmachers gekommen. Das fiel in eine Zeit, als das RKI in einigen Dingen unglücklich agiert hat. Also die wussten über Weihnachten die Zahlen nicht und ein paar andere Dinge. Und da haben viele Leute im politischen Berlin gesagt, okay, mach erstmal deine Hausaufgaben als Behördenchef, bevor du sozusagen Meinungsmacher wirst. Und seitdem ist er auch wieder stiller geworden.
Stichwort Meinungsmacher. Charité-Virologe Christian Drosten, der ist ja im Expertenrat der Bundesregierung.
Ich werde nichts zu einzelnen Virologen sagen. Prinzipiell gibt es da ein Spannungsfeld. Das eine ist, dass die sagen, wir sind Wissenschaftler und wissenschaftliche Kommunikation läuft nach bestimmten Regeln und die sind anders als die Politik. Und dieses Argument ist unbedingt richtig, ja? Andererseits haben sich manche Wissenschaftler in die politische Arena begeben. Ich nehme jetzt mal nicht Herrn Drosten, ich nehme jetzt mal zum Beispiel eine Virologin, die ein Spiegel-Interview gegeben hat und gesagt hat, in der Ministerpräsidentenkonferenz, die sind alle unzureichend vorbereitet, das ist nur ein Geschacher, das geht so nicht. Und das ist natürlich eine klassische politische Äußerung und keine wissenschaftliche. Und da gilt, wer sich auf das Spielfeld der Politik stellt, der muss auch nach politischen Maßgaben beurteilt werden und den darf man auch kritisieren. Und der kann sich dann nicht auf sein autonomes Feld Wissenschaft berufen. Wobei ich, habe schon gesagt, sage nochmal, sehr der Meinung bin, dass der wissenschaftliche Diskurs komplett erhalten bleiben darf und muss auch. Das ist ganz wichtig.
Aber haben Sie nicht das Gefühl, dass er jetzt sind wir wieder in der Politik, durch den Expertenrat der Bundesregierung, wo ja auch ein Drosten drin ist, ein Streeck drin ist, dass man die da so ein bisschen mit auf Linie bringt, weil der Drosten hatte Ende des Jahres gesagt, dass die vielleicht aus der Pandemie eine Endemie wird. Und jetzt sagt er, es droht vielleicht nochmal eine Mischung aus Omikron und aus der Delta-Variante, die im Herbst kommen könnte. Also, dass das auch ein Stück weit jetzt sozusagen, dass ja, Sie einbezogen worden sind in die Regierungsarbeit und Ihre Unabhängigkeit verlieren?
So weit würde ich nicht gehen. Also es kann ja wirklich auch sein, dass es da neue Erkenntnisse gab. Was war neu bei dem Expertenrat? Das war ja ein Instrument, das die Regierung Scholz eingesetzt hat, in bewusster Abgrenzung zur Regierung Merkel. Weil Angela Merkel hatte ein solches Gremium nicht. Die hat viel auf wissenschaftlichen Rat gehört, aber die Leute selbst angerufen oder selbst eingeladen, um vor der Ministerpräsidentenkonferenz vorzutragen. Und ihre Kritiker haben immer gesagt, da ist eine bestimmte Beliebigkeit drin. Also Merkel sucht sich die Experten aus, auf die sie hören möchte. Und sie neigt eher zu den Experten, die die Lage sehr schwarz sehen. Damit hat Scholz sozusagen hat da einen Schnitt gemacht und hat gesagt, ich stelle ein Expertengremium zusammen, das sehr multiperspektivisch aufgesetzt ist und zwar nicht nur aus den Expertenfeldern, sondern auch sozusagen aus wofür die stehen. Weil in der Vergangenheit war es ja so, dass Drosten sich immer deutlich skeptischer geäußert hat als Hendrik Streeck, also skeptischer gegenüber, oder Streeck war skeptisch gegenüber den Maßnahmen und Drosten hat gesagt, wir brauchen noch mehr Maßnahmen, sehr verkürzt gesagt. Ja. Und eben, indem die beide zusammengesetzt werden und dann das Gremium ja eine Einigkeit produzieren muss, bevor sie Ratschläge an die Politik gibt, das finde ich eigentlich vom Versuchsaufbau gar nicht schlecht.
Mhm. Zwei Politiker noch. CDU-Vorsitzender Friedrich Merz.
Friedrich Merz hat in der Pandemie-Politik, er war übrigens, Merz war der erste Politiker, glaube ich, der wirklich Corona hatte. Der hat sich ja ganz schnell angesteckt, damals, als er noch diesen innerparteilichen Wahlkampf hatte mit Armin Laschet. Also der weiß, wovon er spricht. Er äußert sich momentan zurückhaltend. Also ich glaube, er will da keine Position beziehen. Er war allerdings schon mal ein bisschen auf dem Trip, wir sollten schneller lockern. Dann kam allerdings Delta und das hat er dann so nicht wiederholt.
Und zum Schluss noch Linken-Ikone Sarah Wagenknecht, die sich gerade angesteckt hat.
Ja, Frau Wagenknecht hat ja in ihrer Partei und in ihrer Fraktion eine Außenseiterposition. Die sind richtig, richtig, richtig sauer auf sie. Das kann man sich gar nicht emotional hart genug vorstellen. Und tatsächlich tendiert die Mehrheit der Linksfraktion zu einer Impfpflicht in unterschiedlicher Staffelung. Und Frau Wagenknecht ist ja nicht nur gegen die Impfpflicht, sondern begründet auch noch, warum sie selbst nicht geimpft ist, sehr zum Frust ihrer eigenen Truppe.
Mhm. Gibt es denn jemanden jetzt in der Pandemie, wo Sie sagen, dem folge ich, den kann ich gut zuhören und ich glaube auch, dass der nah daran ist, sozusagen an der Realität und mich überzeugt?
Wie gesagt, ich habe viele Jahre gebraucht, bis ich dahinter gestiegen bin, wie Politik funktioniert. Ich werde mir nicht anmaßen, nach 2 Jahren Pandemie zu verstehen, wie Medizin funktioniert. Ich kann immer nur beurteilen, wie konsistent sind Leute und wie sehr begründen Leute etwas, was sie selber von den Experten haben. Ja? Und da fand ich, dass Karl Lauterbach schon lange in seiner Rolle konsistent argumentiert hat. An ein paar Stellen dachte man jetzt vielleicht doch nicht twittern, sondern die Studie noch mal ruhiger lesen. Aber diese Position habe ich verstanden. Und auch die Angela Merkel-Position sehr auf Vorsicht zu setzen, die auch in unserer Redaktion nicht populär war. Ich muss sagen, wenn man sich zum Beispiel den letzten Winter anguckt und die letzten Ministerpräsidentenkonferenzen, die Vorhersagen, die Merkel gemacht hat zum exponentiellen Wachstum, die waren immer eingetreten.
Aber jetzt bei Lauterbach sagen Sie, es ist konsistent. Ist er das noch immer, um den Bogen noch zu Ende zu führen oder dann eher weniger?
Ja, das habe ich ja gesagt. Das Interessante ist ja, bisher war ja er in der Rolle des informierten Abgeordneten. Ja? Und der informierte Abgeordnete sagt, was er denkt. Ja? Und dann ist es sozusagen gut. Jetzt hat er die Rolle gewechselt. Jetzt ist er Teil einer Regierung. Ja, und er kann nicht alles erkennbar durchsetzen, was er für richtig hält. Das ist aber in einer Regierung, in einer Koalitionsregierung zumal immer so. Das Problem wird natürlich, wenn man als Gesundheitsminister ständig erzählt in der Pandemie, wir müssten jetzt A machen und man kriegt immer nur B raus. Dann kommt man irgendwann in den Konflikt, dass die Leute sagen, okay, aber du bist ja jetzt nicht zum Erklären mehr da, du bist ja jetzt zum Regieren da. Ich glaube noch nicht, dass Lauterbach an dem Punkt ist, aber er könnte dahin in den nächsten Wochen geraten.
Vielen Dank für Ihre Einschätzung, Herr Alexander. Und besten Dank auch dir, lieber Jochen. Für heute ist unsere Chefvisite vorbei, liebe Zuschauer. Wir sind morgen wieder für Sie da und halten Sie auf dem Laufenden und geben Ihnen Orientierung. Bleiben Sie gesund, klicken Sie wieder rein. Wir freuen uns auf Sie. Tschüss aus Hamburg.
Und aus Hamburg.
Das war 19 die DUB-Chefvisite als Podcast. Die Videos dazu gibt es auf watz.de und auf dub-magazin.de.